Es kann eine Art MSCI World für Zinsjäger sein.
Eigentlich ist es irgendwie doch so ein Designfehler, oder?
Für solche Investoren ist das natürlich ein ideales Produkt.
Da denken wir immer, ob long, ob short, das Geld ist fort.
Ja, dann kann das natürlich einen absoluten Turbo zünden.
Also minus 75%, ne? Sieht aus wie so ein Meme-Stock.
Der ETF tut ja schon das, was er soll.
Ich sage nochmal jemand, Anleihen sind langweilig.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und normalerweise reden wir ja hier über Aktien. Aber es gibt ja auch noch eine andere wichtige Asset-Klasse, bei der es nicht um Miteigentum an Unternehmen geht, sondern ums Geldverleihen, wo es keine Dividenden gibt, sondern Zinsen und wo es Fälligkeiten gibt statt Buy and Hold. Die Rede ist von Anleihen. Wie sie funktionieren, warum steigende Zinsen nicht nur bei Aktionären für Schnappatmung sorgen, wie du mit vermeintlich langweiligen Zinspapieren Kursgewinne einfahren kannst und ob Anleihe-ETF überhaupt in dein Portfolio passen. Das und mehr klären wir jetzt gemeinsam mit Ferhat Öztürk von der DWS. Hallo Ferhat, schön, dass du da bist.
Hallo Christian.
Ferhat, über die DWS müssen wir nicht mehr großartig reden. Stefan Hobbs war hier zu Gast im Podcast, hat uns die Strategie, die Ziele der DWS, gerade auch mit Blick auf ETFs erklärt. Jetzt mal gleich zu dir. Wer bist du, was machst du und warum bist du der Richtige, der uns heute mal was über Anleihen erklärt?
Ja, ich verantworte bei der DWS für den X-Trackers-Bereich, das ist die ETF-Sparte der DWS, den Digitalvertrieb, das bedeutet die strategischen Partnerschaften mit beispielsweise Online-Brokern und Neo-Brokern. Bedeutet, wir haben auch sehr viel oder die Aufgabe des Teams basiert auch darauf, eben ETFs Privatanlegern zugänglicher zu machen, gemeinsam mit unseren Partnern. Und da gibt es durchaus auch sehr viele Berührungspunkte mit Anleihen, weil auch hier sehen wir, dass diese Produktkategorie beliebter wird.
Ja, das ist ja jetzt lange Zeit anders gewesen, ja. Und wer erstmal so 2020 den ersten Kontakt hatte mit den Finanzmärkten, der ist natürlich gleich auf Aktien draufgegangen, weil Anleihen, das war ja die Dinger, wo es eben keine Rendite gab und Zinsen, das war ja dieses Negative damals, zumindest am kurzen Ende. Erst dann 2 Jahre später haben wir plötzlich gemerkt, aha, er ist wieder da, der Zins. Und seitdem gibt's auch fürs Geldverleihen wieder Geld, nachdem diese ganzen monetären Experimente mit niedrig, null und dann Negativzins hinter uns liegen. Zumindest erstmal. Wir wissen ja nicht, was die Zukunft noch so bringt. Aber in Anleihen gibt es wieder richtig Rendite. 3% bei anderen Kategorien, die vielleicht ein bisschen mehr Risiko haben, in anderen Währungen auch 5, 6, 7, 8%. Und es ist ja auch vom Wert der ausstehenden Wertpapiere sogar etwas wichtiger als der Aktienmarkt. Das, was am Anleihemarkt auch Bondmarkt genannt passiert. Und insofern macht es ja Sinn, sich dem Thema mal zu nähern. Du bist eigentlich ja für ETFs, der Experte, aber ETFs sind ja nur eine Verpackung, eine schöne, effiziente Verpackung, alles großartig, aber trotzdem entscheidend ist immer noch, was drin ist in der Verpackung und darüber wollen wir reden und insofern erstmal so ganz grundsätzlich, was ist denn überhaupt eine Anleihe und worin liegt der fundamentale Unterschied zur Aktie?
Eine Anleihe ist an für sich ein festverzinsliches Wertpapier, bei welchem der Anleger Geld einem Emittenten leiht. So, ein Emittent kann beispielsweise ein Staat oder ein Unternehmen sein und bekommt dann dafür regelmäßig Zinsen und am Ende der Laufzeit sein Geld, den sogenannten Nennwert, zurück. Der wahrscheinlich grundlegendste Unterschied ist, dass man als Investor bei Anleihen eben Kapitalgeber wird, während man, wie du eingangs schon gesagt hast, bei Aktien eben Miteigentümer des Unternehmens wird. Bedeutet, dass natürlich die Renditeoption oder der Fokus der Einnahmen ein Stück weit ein anderes. Es gibt Zinsen, bei Aktien gibt es eben auch Kursgewinne, als auch Dividenden. Das Risiko ist wahrscheinlich ein Stück weit tatsächlich ein anderes. Das kommt immer auf die Anleihe an. Dazu sprechen wir wahrscheinlich gleich nochmal. Und auch ganz wichtig, man hat kein Mitspracherecht im Unternehmen, was bei Aktien ja auch der Fall ist.
Außer man ist dann wirklich ein Großgläubiger und das Unternehmen kommt ins Schlingern. Dann gibt es Gläubigerversammlungen, aber da ist dann zu spät. Da gibt es dann auch meistens keine Zinsen mehr, sondern nur noch ein pappiges Brötchen. Ja, also du hast das gesagt, ich tausche diese Rolle als Miteigentümer, der an allen Chancen des Unternehmens partizipiert, gegen die Rolle eines Kreditgebers, ja, der eigentlich ja nur darauf setzt, dass es sich im Unternehmen nicht ganz so schlecht entwickelt. Dass das Unternehmen zumindest insoweit überlebt, dass es Zinsen und am Ende die Rückzahlung leisten kann. Ist ja eigentlich jetzt mal so von der Motivation her ziemlich unambitioniert und ziemlich langweilig, oder?
Das würde ich so nicht sagen. Man kann durchaus sagen, dass natürlich Aktien tendenziell, also auch für Investoren, die mehr Rendite suchen, durchaus spannend sein können. Was aber der grundlegende Unterschied ist, und das ist ein wirklich schönes Feature an Anleihen, ist auch ein Stück weit die Planbarkeit. Weil hier weiß ich ja, bei der Anleihe sage ich ja, ich leihe dir Geld und möchte am Ende das Geld zurück und während der Laufzeit Zinsen erhalten. Das bedeutet, das Maß der Planbarkeit ist hier deutlich höher, weil ich weiß jetzt im Endeffekt ziemlich genau, wie viel Zinsen ich bekomme und ich weiß bereits jetzt, wann ich mein Geld zurückbekomme. Bedeutet also auch, das Sicherheitsmaß ist jetzt sozusagen ein Stück weit ein anderes. Ich kann planbar mittelfristig, kurzfristig oder auch langfristig über Anleihen investieren.
Ja, immer wichtig, dass natürlich der Emittent am Ende auch die Rückzahlung leisten kann und währenddessen die Zinsen. Aber da kann ich dann tatsächlich sagen, okay, also wenn ich dann davon überzeugt bin, dass auch passiert, kann ich 5 Jahre lang beispielsweise einem Unternehmen das Geld leihen und kriege es nach 5 Jahren zurück, kriege in der Zwischenzeit vielleicht 3 oder 4 oder 5% Zinsen, was mehr ist, als ich bei den meisten Aktien als Dividendenrendite bekommen würde. Dafür bleibt der Zins stabil. Dividenden können ausfallen, können aber, tun das häufig auch, steigen. Das ist eine ganz andere Motivation. Nur wenn ich in 5 Jahren wirklich ans Geld muss, dann habe ich ja eben die Situation bei der Aktie, weiß ich nicht. Vielleicht ist es gerade ein schlechter Börsenzeitpunkt, aber der ist halt hier, solange das Unternehmen solvent ist, eben nicht mehr relevant. Ich bin halt am Timing bei der Anleihe. Ja, zumindest wenn ich bis zur Fälligkeit halte, kann ich eigentlich nichts Schlechtes machen, weil dann kriege ich das Geld wieder, nominal, ganz wichtig, was ich ursprünglich mal eingezahlt habe.
Das ist genau richtig.
Ja, also schöne langweilige Geschichte. Was wir natürlich auch noch abgrenzen müssen, ist die Anleihe als Zinspapier zum Bankguthaben. Und da gibt es ja auch Zinsen. Warum sollte ich eine Anleihe in Erwägung ziehen, wenn ich doch sagen kann, ach komm, Zinsen kriege ich doch auch hier beispielsweise beim Scalable Broker.
Ja, primär sind es auch höhere Zinsen, die man da erzielen kann. Es kommt immer ein bisschen darauf an, du hast es schon angesprochen, der Anleihetyp, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wie sicher ist, dass ich mein Kapital zurückbekomme. Und wenn man jetzt hier beispielsweise auch etwas mutiger ist, also das können jetzt beispielsweise auch Unternehmensanleihen sein oder Anleihen eher im hochverzinslichen Bereich, im Fachjargon auch High-Yield-Anleihen genannt, da ist dann der Zinssatz durchaus auch entsprechend höher. Bei den meisten Bankguthaben ist der entsprechend wenig. Ja, es gibt auch Online- Neobroker, die da tendenziell auch eine gute Offer haben, um das Geld kurzfristig zu parken. Wenn man aber langfristig oder quasi in die Anleihe länger investieren möchte, dann gibt es da durchaus auch Potenzial, dass hier mehr zu holen ist.
So, das heißt, wir haben also die eine Abgrenzung über die Rendite, das andere ist halt Bankguthaben und sind Einlagen, ja, sind entsprechend nochmal gesichert, gerade bei uns in Deutschland. Anleihen sind das entsprechend nicht, ja, sondern da hat man unter Umständen den Ausfall. Umso wichtiger ist es halt, sich die Qualität des Schuldners anzusehen. Ne? Trau, schau, wem? Jetzt hast du schon gerade gesagt, also es gibt unterschiedliche Kategorien von Anleihen. So ein paar Namen hast du schon erwähnt. Vielleicht kannst du nochmal so die ganze Breite dessen nennen, wie man denn die Schuldner eigentlich so einteilt.
Gerne. Sehr bekannt sind die sogenannten Staatsanleihen. Ja, das ist so der verlässliche Anleihetyp, wenn man so möchte, vor allem in eben großen Volksnationen wie Deutschland oder in den USA. Ja, auch da gibt es Zinsen, die sind in der Regel aber nicht ganz so hoch, weil eben mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit du auch dein Geld inklusive der Zinsen wieder zurückbekommst. Dann die Unternehmensanleihen. Ich möchte mal behaupten, eher ein moderateres Risikorenditeprofil, wo es jetzt hier durchaus auch erhöhte Zinsen gibt, aber eben das Ausfallrisiko jetzt nicht mehr extremst unwahrscheinlich ist. Das kann in einzelnen Fällen durchaus eintreten. Jetzt für die mutigeren am Markt gibt es eben auch diese High-Yield-Anleihen, die hochverzinslichen Anleihen. Da gibt es eine deutlich höhere Verzinsung, aber hier kann es eben auch sein, dass das ein oder andere Unternehmen entsprechend mal ausfällt. Daneben gibt es dann auch noch beispielsweise grüne Anleihen, ja, sogenannte Green Bonds, die verfolgen dann die finanzieren dann ein nachhaltiges Projekt und noch andere Subkategorien. Aber ich glaube, die bekanntesten sind tatsächlich die Staatsanleihen, die Unternehmensanleihen und die High-Yield-Anleihen.
Ja, Staatsanleihen haben wir gesagt, das gilt eigentlich so als die sicheren, ja, wobei ich mir ja immer die Frage stelle, also was passiert eigentlich, wenn ein Staat bankrott geht? Das ist ja in der Geschichte doch häufiger mal vorgekommen, ja, also selbst bei europäischen Staaten. Und was ist mit den Staaten passiert? Sie existieren weiter. Ja, das ist ja das Interessante. Wenn ein Staat pleite geht, existiert er weiter und startet quasi von null. Es verlieren eigentlich nur die Gläubiger das Geld. Wenn Unternehmen pleite geht, dann hört ein Unternehmen in aller Regel auf zu existieren. Also insofern ist da auch schon wirklich ein Incentive da, konservativ zu wirtschaften und nicht das Unternehmen einfach ins Feuer zu stellen, was ja dann auch beschreibt, warum es inzwischen ja Unternehmen gibt, die bessere Beurteilungen erhalten, was ihre Kreditwürdigkeit angeht, als Staaten. Also beispielsweise ja die USA werden nur noch mit einem Rating von AA+, also einer Note zur Beurteilung der Bonität eingestuft, aber eine Microsoft und eine Johnson & Johnson zahlen nicht nur gute Dividenden, sondern gelten auch als sehr sichere Schuldner, denn die haben immer noch die Bestnote, ja, die AAA. Da sehen wir eine erste Stufe und dann jetzt, wenn wir auf diese Ratings kommen, da liest man auch in euren Factsheets, wenn man auf die Produktseite sieht, immer ein Wort: Investment Grade. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern.
Gerne. Investment Grade bedeutet im Endeffekt nichts anderes als, das sind Unternehmen mit einer guten Bonität. Ja, da macht man dann auch den Cap bei einer gewissen Benotung, die im Dreifach-B-Bereich ist, und alles, was mindestens diese Note hat und drüber, nennt man eben Investment Grade. Bedeutet, hier gibt es eben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man auch das geliehene Kapital über die Anleihe entsprechend zurückbekommt, und alles, was dann drunter ist, da sind wir dann wiederum in dem vorhin angesprochenen High-Yield-Bereich.
Also quasi ein bisschen so wie bei den Schulnoten, ne? Also 1, 2 und 3 ist sicher Investment Grade, ja, also 4 plus kann man auch noch versetzt werden, aber also wenn man dann schon nur eine 4 hat, kann es schon am Ende eng werden, ja. Und 4 minus ist dann das Alarmsignal, da sind wir dann wirklich im High-Yield-Bereich, und 6 ist dann der Default, ja, da ist dann Ende. Da geht es dann nicht mehr weiter. Aber genau diese Einstufung gibt es, und ein Mehr an Risiko führt natürlich auch spiegelbildlich dann zu einem Mehr an Rendite. Und Unternehmen können natürlich auch zwischen diesen Ratingstufen hin und her wechseln. Ja, sie können hochgestuft werden, können runtergestuft werden. Also das Profil einer solchen Anleihe kann sich ja auch im Laufe der Zeit ändern. Aber ansonsten ist es ja ein schönes, einfaches Ding, ne? Also man kauft so eine Anleihe, bekommt den Zins, den Coupon, wie man ja auch sagt, ja, und am Ende gibt es das Geld zurück. So, also fast so einfach wie Sparbuch, aber es gibt halt, anders als auf dem Tagesgeldkonto, noch ein wichtiges Thema, und das ist der Kurs. Ja, Tagesgeld ist, kann jederzeit ja ran ans Geld, aber bei einer Anleihe habe ich ja einen fixen Tilgungstermin. Und bis dahin kann der Kurs von einer Anleihe deutlich schwanken. Es kann sein, dass ich eine Anleihe gekauft habe, irgendwann zu 100 Euro, die läuft 8 Jahre, und nach 4 Jahren steht mein Anleihekurs nicht bei 100, auch nicht bei 99, auch nicht bei 101, sondern vielleicht nur bei 90. Ich liege also mit einer vermeintlich sicheren Investition auch schon mal ordentlich schief. Wie kann das sein?
Das liegt an dem großen Freund, manchmal dem großen Feind der Anleihen, die Zinsen bzw. Zinsänderungen, die eben in dieser Laufzeit durchaus passieren können. Die große Frage ist, glaube ich, wie ist denn der Zusammenhang von Zinsänderungen zu Kursbewegungen bei Anleihen? Das muss man so ein Stück weit als eine Art Wippe verstehen. Einfach vielleicht mal ein einfaches Beispiel. Wenn du jetzt eine Anleihe hast, die eine Verzinsung von 3% hat und der Marktzins ändert sich jetzt auf 4%, dann ist es ja tendenziell so, dass deine Anleihe jetzt eine schlechtere Verzinsung als eine aktuelle oder neue Anleihe am Markt hat. Bedeutet, dass entsprechend natürlich der Kurs deiner Anleihe auch zurückgeht. Die ist jetzt weniger wert. Also die faire Bewertung, der aktuelle Marktwert, wird entsprechend sinken. Andersrum, wenn jetzt die Zinsen von 3% auf 2% sinken, dann ist das für dich eine super Sache, weil du hast eben eine Anleihe, die eine höhere Verzinsung hat. Und deswegen als kleiner Merksatz für die Privatanleger, wenn die Zinsen steigen, hat das einen negativen Impact auf bestehende Anleihen. Wenn sie fallen, hat das einen positiven Impact auf die entsprechenden Anleihekurse.
Genau, und wenn wir jetzt hier von Zinsen sprechen, dann meinen wir eben nicht die Zinsen, die auf der Anleihe draufstehen, weil die sind in aller Regel fix für die Laufzeit, außer bei variablen verzinslichen Anleihen, das ist dann nochmal eine Sondergattung, sondern wir meinen die Zinsen allgemein am Markt für diese speziellen Anleihetypen und auch für diese Laufzeitklasse. Denn auch das macht ja einen Unterschied, wenn wir Anleihen mal einsortieren wollen. Da war ein Thema sicher die Qualität des Schuldners, auch die Ecke, aus der der Schuldner kommt. Ist es halt jetzt wirklich ein Unternehmen? Ist es ein Staat? Ist es eine supranationale Organisation? Aber ein anderes Thema ist ja auch die Laufzeit. Also eine Anleihe, die ich in 3 Jahren schon zurückbekomme, ist ja was anderes als eine Anleihe, die ich erst in, meinetwegen, 20 Jahren zurückbekomme oder 50 Jahren oder auch das gibt's in 100 Jahren.
Ja, korrekt, exakt. Und ich glaube, worauf du auch dann hinspielst, diese Anleihen, die können natürlich noch viel, viel sensibler reagieren, wenn sich jetzt der übergeordnete Marktzins ändert. Da gibt es auch eine ganz wichtige Kennzahl in der Finanzindustrie. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Kennzahl neben dem Zinssatz für Anleihen, die sogenannte Duration. Weil was die Duration an für sich ausdrückt, ist, wie lange ist denn meine durchschnittliche Kapitalbindungsdauer, bis ich mein Geld inklusive Zinsen wieder zurückbekomme. Sie sagt, aber was sie im Endeffekt aussagt, ist, wie sensitiv reagiert denn meine Anleihe auf Zinsänderungen? Bedeutet, dass eben vor allem die Anleihen, die eine sehr, sehr lange Laufzeit haben, die reagieren eben besonders sensibel auf Zinsänderungen in beide Richtungen, während eben kurzlaufende Anleihen ja quasi robuster sind gegenüber diese Zinsänderungen.
Ja, kann man sich auch ein bisschen klar machen, wenn man nochmal zu dem Beispiel zurückkommt, was du eben sagtest. Also ich habe irgendwie eine Anleihe, die hat vielleicht einen Zins von 2% und Laufzeit ist eben noch 20 Jahre, dann ist das natürlich in einem Markt, wo für 20-jährige Laufzeiten vielleicht 4% oder 5% geboten werden, ein sehr langlaufender Nachteil, den ich da habe. Der muss also entsprechend kompensiert werden. Und da das über eine so lange Zeit kompensiert werden muss, muss der Kurs entsprechend runterbrechen.
Das ist korrekt, genau.
Ja, und man hat es ja auch gesehen, tatsächlich bei sehr langfristigen Anleihen. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist ja immer die 100-jährige Anleihe Österreichs. Die wurde 2017 begeben. Das muss man sich auch echt mal vorstellen. Ne? Also die Ösis haben es damals tatsächlich geschafft, sich das Geld für etwas über 2% per annum auf 100 Jahre zu sichern. Das heißt, dazwischen, also Politiker haben sich verschuldet, haben Mika-Zinsen versprochen und wussten, naja, also bis das zurückgezahlt werden muss, da sind schon 3 Politikergenerationen durch, ja, und mal gucken, wie das dann mit der Inflation ist, aber die wurde tatsächlich gekauft und nachdem diese Anleihe dann emittiert wurde, sind die Zinsen am Markt ja erstmal weiter gefallen. Dann kam ja Corona, wo das Geld dann wirklich so richtig billig gemacht wurde, eigentlich den Menschen ja hinterhergeschmissen wurde. Und da hat diese Anleihe, diese 100-jährige, 125% zugelegt. Ja, in nur 2 Jahren. Da sage noch mal jemand, Anleihen sind langweilig. Aber seitdem, wir wissen, seit 2021, 2022 haben wir dann halt so eine Zinswende gesehen. Plötzlich waren wieder Zinsen da, am kurzen Ende wie am langen Ende. Tja, und seitdem hat sich diese Anleihe gegenüber ihren Höchstständen geviertelt. Also minus 75%, ne, sieht aus wie so ein Meme-Stock, ja, Tannenbaum-Chart. Und da kann man eigentlich sehr gut die Wirkung dieser Duration, wie du sie beschrieben hast, auch erkennen. Wobei, also wir haben jetzt sehr stark über das Risiko von Duration gesprochen, ist ja auch wichtig und bei Anleihen geht es ja auch viel um Risiko, aber in dieser Duration steckt natürlich auch eine Chance, ne?
Das ist richtig, weil es kann natürlich auch in deine Richtung laufen, wie gerade anhand dieses Beispiels dieser österreichischen 100-jährigen Anleihe. Ja, das ist vor allem natürlich dann der Fall, wenn die Zinsen auf einmal sinken, du aber eine sehr langläufige Anleihe hast. Ja, dann kann das natürlich einen absoluten Turbo zünden, was den Anleihenkurs angeht. Und daher ist es, glaube ich, extremst wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Wenn ich eine Anleihe kaufe, welche Laufzeit ist denn die richtige für meinen Investmenthorizont? Möchte ich etwas, was sehr kurzfristig ist? Möchte ich mittelfristig? Bin ich bereit, 5, 7, 10 Jahre eine 10-jährige Anleihe ins Portfolio zu holen? Und auch sehr wichtig, was ist mit potenziellen Zinsbewegungen? Glaube ich, dass der Zins in die eine oder andere Richtung gerät? Aber wenn wir auch ehrlich sind, also Märkte sind ja auch schwierig vorherzusagen. Es kann immer wieder was passieren, geopolitisches, volkswirtschaftliches, was dann dazu führt, dass die Zinsen entsprechend angepasst werden. Also ja, auch das Potenzial ist da. Auch eine Anleihe kann sehr starke Kursgewinne, aber auch Kursverluste verzeichnen. Aber umso wichtiger ist es eben, sich da Gedanken zu machen, was ist denn die richtige Laufzeit, was ist denn die richtige Duration für mich? Und diese Kennzahl, genau, die sollte man sich, glaube ich, als Anleiheninvestor gut einprägen.
Genau, und auch sich zu überlegen, will ich wirklich diese Duration dann voll durchhalten? Plane ich also auf diese Zeit, weil ich vielleicht dann auch das Geld brauche? Oder will ich es halt schon eher ein bisschen spekulativ einsetzen? Kauf also eine lange Duration, eine langlaufende Anleihe, weil ich davon ausgehe, dass die Zinsen am Markt wieder runtergehen. Das ist ja zum Beispiel so ein Szenario, wenn wirklich Wirtschaft nachlässt in der Intensität, im Wachstum, Zinsen gesenkt werden. Notenbanken, die haben ja eigentlich immer erst das kurze Ende nur über die Leitzinsen unter Kontrolle, aber dann mal vielleicht wieder so zu abenteuerlichen Konstruktionen greifen, wie Anleihekäufen quer über das ganze Laufzeitband. Und dann kommt dann auch so eine 20, so eine 30, 50 oder 100-jährige Anleihe mal entsprechend vom Zins runter. Dann habe ich natürlich entsprechende Kurssteigerung da. Und insofern kann natürlich auch eine langfristige Anleihe durchaus eine Möglichkeit sein, zum Beispiel auf Deflation zu spekulieren. Wobei immer die Frage ist, ist das jetzt das Szenario, was wir gerade haben oder nicht? Wir sehen momentan insgesamt eher steigende Renditen am langen Ende. Aber wir sehen ja auch einen amerikanischen Präsidenten, der die Kontrolle über die Notenbank bekommen will. Und die kurzfristigen Zinsen werden ihm wahrscheinlich nicht reichen. Und wenn er dann bei den langfristigen irgendwas mal an weniger Zins sehen will, weniger Prämie, wie Investoren das momentan fragen, kann es ja sein, dass man da auch entsprechenden Rückgang bei den Zinsen sieht. Dann hat man den Hebel nach oben. Wir sollten aber, nachdem wir jetzt so viele verschiedene Anleihen besprochen hatten, auch mal darüber reden, wie man diese Anleihen eigentlich kauft.
Das ist ein sehr guter Punkt. Anleihen direkt zu kaufen ist zumindest für Privatanleger etwas schwieriger als für professionelle Investoren. Das liegt einfach auch an der Stückelung. Die meisten Anleihen oder sehr viele Anleihen haben teilweise Stückelungen. Da geht es erst los ab 50.000 oder 100.000 Euro. Und ja, das ist dann ja schon ein etwas exklusivere Club. Und ich glaube, nicht jeder hat so viel Geld beiseite. Es gibt jetzt natürlich bereits erste Broker, die dann auch einzelne Anleihen anbieten. Aber ich glaube, das Vehikel, die Hülle, die perfekte Hülle, um da quasi Zugang zu dieser Asset Class zu gewähren, sind dann auch Anleihen-ETFs. Wieso ist das der Fall? Nun ja, mit einem Anleihen-ETF bekomme ich eben auch Zugang nicht nur zu einer einzelnen Anleihe, sondern zu ganz vielen. Das heißt, ein diversifizierter Anleihen- oder Zinskorb. Ich habe sehr einfachen Zugang, mein Neo- oder Online-Broker, dort kann ich sehr viele ETFs kaufen, auch besparen und das bereits ab Kleinstbeträgen. Es ist super transparent, ich weiß, was drin ist, ich kann den Index einsehen und somit eine sehr einfache Option auch für Privatanleger eben am Anleihemarkt zu investieren. Und das ist ein Trend, den sehen wir definitiv bei Privatanlegern, dass das entsprechend zunimmt.
Kann man sagen, dass so ein Anleihe-ETF, wenn er jetzt gerade so global ist, vielleicht auch so, ja, wie so ein MSCI World, der Anleihen ist? Oder würdest du sagen, nee, der Vergleich hinkt irgendwie ein bisschen?
Es kann eine Art MSCI World für Zinsjäger sein, je nachdem, welcher ETF das ist. Also, auch ein Anleihe-ETF ist ja erstmal nur ein ETF. Das heißt, es gibt einen zugrunde liegenden Index. Wenn dieser Index jetzt beispielsweise globale Anleihen inkludiert, dann ist das ein Stück weit als MSCI World Pendant für Anleihen interpretiert werden. Was der ETF aber hier eben entsprechend macht, und das ist ja das Schöne, man kann sich das Thema aussuchen. Möchte ich denn diese Staatsanleihen? Möchte ich Unternehmensanleihen? Möchte ich beides haben? Ja, der Global Aggregate Bond zum Beispiel ist da so einmal die gesamte Anleihenwelt sozusagen aus den entwickelten Märkten in einem Produkt, dann kann man das durchaus machen. Also auch hier ist die Idee eine ähnliche, wie wir es bereits von ETFs kennen. Auch hier kann man in einzelne Länder investieren, in einzelne Regionen investieren. Das funktioniert auch über Anleihen.
Wobei wir ja auch sagen müssen, also beim MSCI World ist ja diese Gewichtung nach Marktkapitalisierung irgendwie auch, naja, vielleicht nicht unbedingt ein Qualitätsurteil, aber ein Resultat von Momentum. Warum sind Nvidia, Microsoft, Apple, Mag7 insgesamt, warum sind die so hoch gewichtet, weil sie eben durch entsprechende Kurssteigerungen so groß geworden sind. Und sie sind so groß, weil sie halt auch entsprechende Free Cash Flows dagegen stehen haben. Ob man die immer mit diesen Faktoren bewerten muss und wer werten wird, steht auf dem anderen. Aber es ist zumindest ein positives Momentum. Wenn ich jetzt in so Anleihen-ETFs Unternehmen hoch gewichtet habe, aufgrund der Kapitalisierung, sprich also des Wertes dieser Anleihen in absoluten Zahlen, dann bin ich ja eigentlich sehr stark immer in denen exponiert, die die meisten Schulden haben. Also wenn ich auf so einen europäischen Anleihe-ETF schaue, dann würde ich ja sagen, naja, eigentlich, also Deutschland ist ja das wichtigste Land der Eurozone, müsste da auch am stärksten repräsentiert sein. Ist es aber witzigerweise nicht, sondern in diesen ETFs kommt zuerst mal Frankreich und dann kommt noch Italien, weil die eben noch mehr Schulden haben.
Exakt, da ist die Logik durchaus da, eine ähnliche, hat dann aber auch den Impact, dass die tendenziell auch höhere Zinsen bezahlen können. Aber auch hier, ähnlich wie bei ETFs, kann man als Anleger ja durchaus selektiver vorgehen. Das bedeutet, ich kann mir auch beispielsweise einen reinen Deutschland-Anleihen-ETF nehmen und den mit einem französischen Anleihen-ETF mischen oder eben einen nehmen, der besonders stark achtet auf eine sehr hohe Bonität. Also auch hier gibt es eben eine Flexibilität, Produktinnovationen am Markt, die das an für sich erlauben. Tendenziell ist dieser Gedankengang, den du da gerade ansprichst, aber durchaus auch ein relevanter, weil ein größerer Schuldner, also mehr Anleihen, die da im Umlauf sind, kann unter Umständen auch ein höheres Gewicht am Index nehmen. Das hängt immer ein Stück weit von der Indexmethodik ab. Aber ja, die meisten haben eben so eine Art Marktkapitalisierung oder marktgewichteten Indexansatz.
Darüber hinaus müssen wir natürlich auch bedenken, dass ausländische Anleihen genauso wie ausländische Aktien Währungsrisiko haben. Ja, und wenn man jetzt viele Dollar-Anleihen in so einem Anleihen-ETF hat, dann hatte man die letzten Jahre durchaus Spaß. Dieses Jahr 2025 eher wenig. Ja, das ist so ähnlich wie beim MSCI World. Da haben wir ja auch Rückgänge gesehen, die aus der Währungsseite hergekommen sind, weil eben die USA dann Übergewicht haben. Nur bei Aktien hat man eben die Chance, dass die Gewinne unlimitiert sind und dass deswegen diese Währungsverluste weniger stark ins Gewicht fallen als jetzt bei Anleihen, wo wir ja vielleicht 5% Ertrag im Dollarraum haben, aber dann eben 10% Minus in der Währung dieses Jahr gesehen haben, während wir naja bei einer Nvidia eben trotzdem 30% Kursgewinn haben, ne?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, aber auch hier gibt es eben Produktinnovationen, weil man kann natürlich auch währungsgesichert in Anleihen investieren. Bedeutet, wenn ich an für sich Interesse habe an den US-Anleihemarkt, dann kann man das durchaus auch mit einem in Euro gehedgten oder in Euro gesicherten Anleihen-ETF machen.
Da wird also dieses Währungsrisiko eliminiert. Man hat auch keine Währungschance. Und wie bei nahezu jeder Versicherung hat auch diese Währungsversicherung natürlich Kosten. Die erklären sich aus der Zinsdifferenz der Währung, die man absichern möchte. Und weil im Dollar die Zinsen nun mal höher sind als im Euro, muss man für die Währungssicherung was zahlen. Umgekehrt heißt es natürlich, Währungssicherung in japanischen Yen ist nicht nur für Umme, sondern bringt sogar noch ein bisschen Zusatzertrag, weil die Zinsen im Yen zwar ein bisschen gestiegen sind, aber immer noch niedriger sind als im Euro. Wobei das Thema japanische Anleihen jetzt schon dann wahnsinnig exotisch ist, aber Währungssicherung, weil es gerade einfach drauf kam, wollte ich es erwähnen. Es ist halt interessanter dann auch zum Beispiel bei Aktienmärkten hat man mich dann tatsächlich beim japanischen Index in den letzten Jahren so einen kleinen Zusatzertrag noch gemacht durch nicht die Währungsseite, sondern die Währungssicherung. Aber kommen wir mal zu diesem strukturellen Thema zurück. Also du hast uns gerade so wortreich erklärt und sehr anschaulich, eine einzelne Anleihe hat ein Fälligkeitsdatum und da bekomme ich mein Geld zurück. Ja? Ein klassischer ETF hat aber kein Fälligkeitsdatum. Klassischer ETF ist open-end und soll am besten immer weiter wuchern und man will dort drin dauerhaft investiert bleiben. Ihr als Fondsanbieter wollt den dauerhaft am Markt haben, ihr wollt den ja nicht ständig wegnehmen. Also das heißt, der verkauft ja dann ständig fällige Anleihen, ja, oder die werden einfach rausgetilgt und dann kommen neue Anleihen hinzu, die werden dann eben wieder gekauft. Ist also kein Enddatum. Ist natürlich dann ein bisschen schwierig, ne, für uns Anlegerinnen und Anleger, weil das ist ja so eine ewige Anleihe. Das Schöne der Anleihe ist doch eben, ich habe hier meinen Zielpunkt. Irgendwann kriege ich mein Geld zurück. Was bedeutet jetzt so diese ewige Anleihe für diese Faktoren, die du genannt hast? Duration, Zinsrisiko.
Es bedeutet primär, dass mein Anleihekorb auch immer einen fairen Wert hat. Darauf spielst du auch ein Stück an. Ja? Bedeutet also, wenn ich jetzt die einzelne Anleihe habe, mit einer hohen Verzinsung von beispielsweise 3 oder 4% und die Zinsen jetzt beispielsweise steigen, dann hätte ich ja tendenziell ein höheres Potenzial. Also die jetzigen neuen Zinsen, die hätten einen höheren Zinssatz gehabt. Das heißt, der faire Wert deiner Anleihe in der Theorie würde sinken. Das spiegelt sich in den Anleihenkursen automatisch wieder. Das heißt, diese ganzen Faktoren fließen da automatisch mit ein. Und an für sich tut der Anleihen-ETF exakt das, was er soll. Er bildet dieses Thema ab und das macht er, solange sich die Indexmethodik oder das Produkt nicht ändert, auch dauerhaft. Das bedeutet, Investoren möchten europäische Staatsanleihen bekommen mit einer gewissen Laufzeit, mit einer gewissen Duration. Und die werden sie dann bekommen. Natürlich kann sich jetzt die Duration beispielsweise auch entsprechend ändern, wenn die Zinsen mal steigen oder fallen. Aber an für sich ist es ein dynamischer Zinskorb, wenn man so möchte, und wo sich auch die Bewertung der einzelnen Anleihen auch entsprechend aktualisiert, wenn jetzt beispielsweise die Zinsen steigen oder fallen.
Gleichzeitig habe ich natürlich schon die Situation, gerade jetzt haben wir auch in der Zinswende gesehen, ne? Also da sind ja über Jahre dann quasi zinslose Anleihen in so einen Anleihe-ETF hineingegangen und das sind ja dann Papiere von 10 oder 20 Jahren Laufzeit teilweise auch gewesen. Die Kurzlaufen sind dann irgendwann alle rausgefallen, dann kommen halt Neuemissionen nach, die dann entsprechend Zinsen haben, aber bis sich so diese Zinswirklichkeit in einem Portfolio, was nicht laufzeitmäßig beschränkt ist, dann wirklich einstellt, das kann ja dann ziemlich lange dauern. Ja, also ich habe ja bei so einem normalen Anleiheindex, der jetzt keinen Laufzeitfokus hat, habe ich ja Laufzeiten drin von wenigen Monaten bis hin zu vielen Jahren und bis das einmal durchgewechselt ist, braucht es halt einfach Zeit.
Das ja. Kann man so sagen. Ja.
Und die Zeit muss ich natürlich haben, weil so lange sind halt diese Anleihen dann im Falle so einer Zinswende auch noch entsprechend unter Wasser. Gleichzeitig, ne, wenn es dann wieder mal in die andere Richtung geht, also Zinsen am Markt zurückgehen, dann habe ich natürlich da den Vorteil, ich habe da das Asset von den höher verzinslichen drin. Deswegen, das ist ja auch das Schöne, wenn man Anleihe-ETFs beispielsweise bei euch recherchiert, auf der Website gibt es ja diese Factsheets und da stehen ja auch die relevanten Daten dann drin. Ja, der durchschnittliche Coupon, die durchschnittliche Rendite und ganz wichtig, die durchschnittliche Duration dieser Anleihen und die ist ja erheblich. Ne? Also wenn du so einen breit gestreuten Anleiheindex hast, wie du schon gesehen, ne? Hast du teilweise 5, 6, 7 Jahre an Restlaufzeit. Aber ihr habt ja auch ETFs, bei denen ihr bewusst sagt, also für die Kundinnen und Kunden, die jetzt das Laufzeitrisiko und die Laufzeitchance sehr stark fokussieren wollen, gibt es da auch Lösungen.
Eine der beliebtesten Lösungen, die wir da am Markt haben, sind auch sogenannte Overnight-ETFs. Was die machen ist, die bilden im Endeffekt den Euro-Einlagenzins ab. Da hat man jetzt fast keine Duration oder eine Duration von einem Tag. Das ist jetzt ein Extremstbeispiel. Das kann eine Art Tagesgeldersatz schon fast sein. Es gibt aber durchaus auch Anleihen, welche Laufzeiten haben von weniger als einem Jahr, einige Monate oder ein paar wenige Jahre. Also da ist die Spielwiese sehr, sehr breit gefächert.
Genau, das ist dann halt auch eine Alternative zum Tagesgeld. Ja, Anleihen, das ist ja auch wichtig, wir haben eben darüber gesprochen. Bankeinlagen sind halt der Einlagensicherung unterworfen, aber auch die ist ja begrenzt, während Anleihen-ETFs Sondervermögen sind. Und wenn man dann so in solche Staatsanleihen geht, kann das einfach ein Thema sein, auch wenn man Geld parken möchte. Bei den kurzfristigen hat man dann die kurzfristigen Zinsen und man muss ein bisschen hinschauen, darf sich nicht von den Namen verschrecken lassen, ja, habe ich gesehen, weil manche dieser Anleihen-ETFs heißen dann irgendwie Ultra Short Bond, ja, und Short, da denken wir immer, ob Long, ob Short, das Geld ist fort, darum geht es hier nicht, also in dem Zusammenhang Ultra Short Bonds sind fast immer Bonds wirklich mit einer kurzen Laufzeit, also wenig Zinsänderungsrisiko, sodass ich davon ausgehen kann, dass ich, selbst wenn es ein bisschen am Zinsmarkt rappelt, dass ich einfach das kriege, was als durchschnittlicher Nominalzins draufsteht.
Genau, weil auch hier, wie eine Art Seismograph, die Duration gibt die Auskunft, wie nervös reagiert deine Anleihe. Bei Ultrashort ist sie auch sehr, sehr kurz, deswegen reagiert sie auch vergleichsweise sehr schwach.
Ja, und ansonsten, wenn man auch im Unternehmensanleihenbereich ist, auch da kann man ja inzwischen diversifizieren. Ja, da sind die Laufzeiten kürzer. Unternehmen können sich zumindest in der Breite ja nicht ganz so langfristig verschulden wie Staaten. Also in den USA sind ja die 30-Jährigen lange Zeit so ein Standard gewesen. 10-jährige Staatsanleihen ist immer eigentlich ein Standard. Bei Unternehmen sehen wir ja eigentlich eher kürzere Zeiten. Natürlich, wir haben auch von der Microsoft, von der Apple, von den ganz Großen haben wir mehrere Jahrzehnte laufende Emissionen gesehen, vor allen Dingen in der Niedrigzinsphase. Da waren die schon sehr, sehr geschickt, ja, das zu machen und sich diese Zinsen einzulocken. Aber inzwischen ist auch das nicht mehr, sondern wir haben ja häufig auch im Unternehmensbereich, gerade auch hier im Euroland, eher so 5-jährige, 8-jährige Papiere. Deshalb ist die Laufzeit da kürzer. Und bei den High Yields ist ja die Duration noch kürzer. Da sind ja auch schon genügend Risiken von der Bonitätsseite drauf, sodass man da ja, da habt ihr ja auch ETFs, glaube ich, eher so bei 3 Jahren liegt. Ne?
Genau.
Ja, jetzt müssen wir aber trotzdem ein Thema noch besprechen, weil egal wie hoch oder wie niedrig jetzt die Duration ist, der ETF nimmt mir ja eigentlich einen ganz wesentlichen Vorteil der Anleihe, nämlich diese Planbarkeit. Ich weiß, wenn ich eine einzelne Anleihe kaufe, ich kriege sie irgendwann zur Fälligkeit, kriege ich das Geld zurück. Damit kann ich planen. Das weiß ich bei einem Anleihe-ETF eben nicht. Selbst wenn ich jetzt einen habe, der maximal 5-jährige Anleihen allokiert. Habt ihr, glaube ich, auch Euro-Corporate-Bonds 1-5. Unternehmensanleihen 1-5 Jahre Fälligkeit, tolle Sache. Ja, aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, in 5 Jahren weiß ich genau, was da dann rauskommt. Ich weiß nicht, also Zinsen kann ich mir auch so etwa über den Daumen sagen, aber auch da ändert sich das Portfolio. Nur in 5 Jahren hat der ja immer noch eine Laufzeitstruktur von 1-5 Jahren. Und wenn dann gerade irgendwie mal wieder Zinswende angesagt ist, dann kriege ich eben nicht mein Geld so wieder, sondern dann ist es bedeutend weniger. Wenn ich eine einzelne Anleihe habe, habe ich eine sukzessive abnehmende Duration und irgendwann ist sie null, da kriege ich meine Kohle wieder. Wenn ich einen Anleihen-ETF habe, habe ich kontinuierliche Duration. Kontinuierlich bleibt die da. Und eigentlich ist es irgendwie doch so ein Designfehler, oder?
Als Designfehler würde ich es nicht betrachten, weil der ETF tut ja schon das, was er soll. Er bildet dieses Thema entsprechend ab. Ja, also das ist einfach dieser Markt für jetzt beispielsweise kurzlaufende Unternehmensanleihen. Und wenn sich da eben etwas an den Marktgegebenheiten ändert, wird das auch in dem ETF-Preis und in den Zinsen und in der Duration wiedergespiegelt. Ich gebe dir aber tendenziell recht, ja, das ist an für sich eine Art ewiger dynamischer Zinskorb mit diesen Parametern.
Das ist toll für denjenigen, der auf eine bestimmte Laufzeitklasse setzen will. Also eher so dieses leicht Spekulative. Ne? Man will auf Zinsbewegungen setzen. Und die müssen natürlich immer in die richtige Richtung gehen. Tendenziell fallende Zinsen. Das, was wir halt 40 Jahre gesehen haben. Jetzt gewöhnen wir uns dran, dass es eben doch nicht vielleicht ein Naturgesetz ist. Aber ne, es ist nicht das, was ich als Anleger eigentlich möchte. Diese Planbarkeit. Aber das ist ja das Schöne in der Finanzindustrie, ne, dass dieser, egal ob wir es jetzt Designfehler nennen oder dieses Merkmal, dass es erkannt wurde, und dass ihr da drauf reagiert habt als Produktschöpfer. Was habt ihr euch einfallen lassen?
Es nennt sich Target Maturity ETFs. Das sind sogenannte Laufzeiten-ETFs. Und was diese Produkte machen, die kombinieren eben exakt diese Vorteile, die du soeben angesprochen hast. Diversifiziert wie ein Anleihen-ETF bedeutet, ich investiere jetzt nicht in die eine einzelne Anleihe, wo ich ja notfalls auch das Risiko habe, wenn dieses Unternehmen, der Staat quasi nicht mehr zahlungsfähig ist, bekomme ich mein Geld nicht mehr, sondern in einen Korb, aber mit einem entsprechenden Laufzeitende. Und was dann passiert? Die Anleger bekommen natürlich fortlaufend die Zinsen. Der ETF verwendet beispielsweise Anleihen, die allesamt 2030 auslaufen. Und wenn wir dann in 2030 sind, bekommen die Anleger dann auch entsprechend ihr Geld bzw. den Nennwert zurück. Der ETF wird quasi liquidiert und wird dann nicht mehr weitergerollt. Ist auch sehr vorteilhaft für exakt diese für diese Anleger, die ein Ziel haben, die ein Investmentziel haben, die wissen, dass sie heute für 3 Jahre, für 5 Jahre, für 7 Jahre investieren möchten, aber eben nicht diese Kursrisiken einnehmen möchten, wie beispielsweise bei Aktien oder bei typischen Anleihen-ETFs. Für solche Investoren ist das natürlich ein ideales Produkt. Das ist eine Innovation in der Industrie und wir sehen da mittlerweile durchaus auch von Privatanlegern ein größeres Interesse.
Wie läuft das dann so technisch? Also da sind ja dann unter Umständen 300, 400, 500 Anleihen drin, wenn wir über Unternehmensanleihen sprechen, die dann alle in einem Jahr fällig werden. Aber natürlich nicht alle zum selben Datum.
Genau, die können es können welche im Januar auslaufen, welche im Dezember. Was dann passiert ist, dass beispielsweise jene, wo ein paar Monate früher auslaufen, hier wird das Geld in sehr kurzfristige Anleihen reinvestiert, die beispielsweise 1 Monat oder 3 Monate Laufzeit haben, sodass dann final, also Geld wird zwischengeparkt, falls Anleihen davor auslaufen, falls es jetzt neue Anleihen gibt, die dann begeben werden mit exakt diesem Feature, können hier auch nochmal einzelne dazugenommen werden, aber Ziel des des ETFs ist es, und das ist der technische Setup, zum Laufzeitende wird dann alles liquidiert und die Kunden bekommen entsprechend den Nennwert wieder.
Das heißt, ich habe dann also wirklich das Chance-Risiko-Profil der klassischen Anleihe. Ich bekomme ja nicht den Nennwert des ETFs wieder, weil der hat ja im Grunde keinen, aber ich bekomme den Nennwert aller Anleihen wieder. Kann ich das denn trotzdem irgendwie so ein bisschen auch im Voraus schon antizipieren? Also wenn ich jetzt sage, okay, der ETF steht jetzt bei, was weiß ich, 80 Euro, kann ich schon ungefähr sagen, wo kommt der am Ende raus?
Man kann natürlich über die entsprechenden Factsheets, wo man auch die Rendite der Produkte einsehen kann, kann man es dann indirekt auch entsprechend rausrechnen.
Ja, kann man, es ist ein bisschen aufwendig, aber man kann, glaube ich, eine ganz gute Indikation finden, wenn man auf die Rendite schaut, die durchschnittliche Rendite des Portfolios und nicht den durchschnittlichen Coupon. Ja, und wie sich's für eine ordentliche Anleihe gehört, gibt's natürlich die Zinsen auch ausgeschüttet, ne? Also diese Target Maturity Funds. Ich glaube, es gibt auch Thesaurierende, aber der Standard ist natürlich, dass man's ausgeschüttet bekommt, wie bei einer normalen Anleihe auch die Zinsen. Also für all diejenigen, die laufende Einnahmen wollen, ist das auch eben ganz interessant. Man kann sich ja auch darüber, dass ihr inzwischen ja recht viele Produkte ausstehen habt, so ein bisschen so eine Zinsstaffel oder Zinsleiter dann bauen, also mit unterschiedlichen Fälligkeiten. Und das Erfreuliche ist, dass das ja gerade auch in diesem Unternehmensanleihenbereich gibt. Ja, das finde ich ja spannend, weil es gibt sehr viele Unternehmensanleihen. Das heißt, das Diversifikationspotenzial ist sehr groß, anders als bei Staatsanleihen. So viele Staaten gibt es eben nicht. Ja, und man kann das halt wirklich dann über die verschiedenen Laufzeitklassen steuern. Und also ich persönlich nutze das ganz gerne. Wie ist es für euch als Fonds? Da ist ja eigentlich schade. Ihr legt einen ETF auf und eigentlich, wenn ihr normalerweise sowas macht, dann ist das gedacht für die Ewigkeit. Und so ist der ETF vielleicht schon nach 2-3 Jahren wieder weg vom Markt.
Aber es verfolgt zumindest exakt die Idee, oder das Produkt macht das, was tun sollte. Aber auch hier gibt es ja nochmal eine Abwandlung, vor allem für jene Investoren, die sagen dann, okay, war eine super Sache, ich möchte aber tendenziell weitermachen. Ich möchte mir jetzt für weitere 3 Jahre den aktuellen Zinssatz entsprechend absichern.
Wir kaufen dann einfach einen neuen.
Genau.
Online-ETF,
und
oder?
Diese Produkte, die heißen dann Rolling Target Maturity ETFs. Also ähnliches Prinzip. Nachdem der ETF aber liquidiert wird, wird das nicht ausgeschüttet an die Investoren, sondern eben weiter reinvestiert in neue Anleihen.
Also der ETF wird quasi nicht liquidiert. Das Portfolio wird alles umgeschichtet dann irgendwann nach den Fälligkeiten in Cash. Und dann haben wir den 31.12. Und dann kauft ihr zum 1.1. wieder alle Anleihen mit der Fälligkeit von wie vielen Jahren?
5 Jahren.
Fünf Jahren, und dann hat man wieder einen fünfjährigen Zyklus.
Genau. Ja,
das heißt also, man hat also letztendlich in fünfjährigen Zyklen diesen anleihenähnlichen Chance-Risiko-Ansatz, aber dazwischen kann es natürlich dann auch natürlich logischerweise Kursschwankungen geben, aber das dokumentiert ihr dann auch im Internet.
Genau.
Exakt. Und auf was gibt es diese Target Maturity Funds?
Tendenziell die Target Maturity ETFs tendenziell auf Unternehmensanleihen, die Rolling Target Maturity ETFs auch auf diese High-Yield-Anleihen, also auf die hochverzinslichen.
Ja, also High-Yield muss man vielleicht auch nochmal sagen. Also High-Yield meint jetzt ja nicht, es wird zwar gerne übersetzt mit Ramsch-Anleihen oder Junk-Bonds, aber wir reden hier nicht über Mittelstandsanleihen, also über so 5 Millionen Emissionen von irgendwelchen Firmen, die bei der Volksbank keinen Kredit mehr kriegen und es dann am Kapitalmarkt versuchen. Das haben wir ja die letzten 10 Jahre gesehen, dass es immer wieder mal vorkommt und sehr, sehr viel davon ist gefloppt. Das ist eine ganz böse Geschichte gewesen, sondern wenn wir hier über High Yield sprechen, sprechen wir in aller Regel über große Unternehmen, die aber halt recht hoch verschuldet sind, weil es teilweise auch zum Geschäftsmodell gehört, die aber auch entsprechend diese Kapitalkosten dann verdienen. Also so eine Teva Pharmaceuticals ist, glaube ich, so ein Beispiel. Ich glaube, eine Telefonica Italia Mobile gehört auch dazu. Eine Orsted müsste zumindest lange Zeit High Yield gewesen sein. Aber das ist auch ganz interessant, mal bei euch auf der Website dann reinzugehen in diese Factsheets und auch, wenn man möchte und bisschen tiefer reingehen möchte, in die Excel-Sheets. Denn ähnlich wie bei Aktien kann man auch bei Anleihenfonds eben diese volle Granularität haben, also jede einzelne Anleihe genau angucken. Und ich glaube, in den Excel-Listen spätestens ist dann auch wirklich der Coupon mit dabei, steht die Laufzeit mit drin und eben der Emittent. Und da kriegt ihr mal so ein bisschen so das Gefühl dafür, was da für Unternehmen dabei sind. Also High Yield heißt nicht kompletter Schrott.
Das ist richtig, genau. Da sind wir sehr transparent, da kann man die Namen einsehen. Bin ich bei dir, da gibt es viele bekannte Namen.
Wie werden die so bislang angenommen von Kunden? Ist das eher was, wo du sagst, ja, es ist schon eher für Institutionelle, die vielleicht auch gewisse Zahlungsverpflichtungen haben, so Stiftungen, oder ist das so, wo du sagst, hey, das ist jetzt so das Privatanleger-Ding schlechthin?
Sowohl als auch. Bei Privatanlegern sehen wir auch, dass diese Produkte stärker angenommen werden, weil wenn ich private Investitionsziele habe und ich eben in 3 oder 5 Jahren das Geld benötige, ist es an für sich das perfekte Vehikel. Wir merken, dass die Nachfrage nach diesen Produkten auch auf diesem Kanal entsprechend steigt. Wahrscheinlich weiß noch nicht jeder Privatanleger, was genau diese Produkte machen, wie die Funktionsweise ist. Deswegen ist es ja schön, dass es auch Formate gibt wie dieses, wo eben Aufklärungsarbeit gemacht wird. Aber ja, tendenziell würde ich sagen, dass wir vor allem auch bei Privatanlegern mittlerweile eine stärkere Nachfrage nach diesen Produkten sehen.
Tja, und wenn dich diese Target Maturity ETFs interessieren, dann findest du sie natürlich im Scalable Broker genauso wie eine Vielzahl anderer Anleihe-ETFs. Ferhat, vielen Dank für diesen Crashkurs in puncto Anleihen, wo wir über die grundsätzlichen Charakteristika gesprochen haben, über Zinsänderungs- und Durationsrisiken, über Anleihe-ETFs und auch noch über Target Maturity ETFs. Ja, vielleicht für dich ein Appetizer, dir das Ganze mal anzuschauen. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es gerne weiter. Wenn du Anregungen hast, was wir ansonsten mal hier im Podcast behandeln sollten, über welche Themen wir dringend reden müssen, was wir erklären können, dann schreib mir unter podcast@scalable.capital oder in den sozialen Netzwerken. Für heute vielen Dank, dass du dabei warst und tschüss aus. Nein, immer noch nicht Berlin, sondern Frankfurt.